Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mehrere 10.000 Exponate aus der Kulturgeschichte islamisch geprägter Gesellschaften. Das hat das Museum für islamische Kunst in Berlin in seiner Sammlung. Und dabei stammen die meisten dieser Sammlungsstücke gar nicht mal aus einem sakralen Kontext. Aber sie zeigen den islamischen Einfluss als einen prägenden, aber eben auch nicht als den einzigen Einfluss in einer Region, die man mit guten Gründen in der Frühzeit des Islam als Schmelztiegel antiker Kulturen bezeichnen kann. Aber auch für spätere Epochen zeigen die Ausstellungsstücke dieses Museums eine Vielfalt des religiösen Zusammenlebens in dieser Region, die überrascht. Für Monate war das Museum geschlossen, Stichwort Corona, aber seit diesem Wochenende kann man wieder rein. Mechthild Klein hat die Chance genutzt und ihre Beobachtungen aufgeschrieben.
Das Museum für islamische Kunst ist das älteste und größte Museum außerhalb der islamischen Welt. Schon 1904 wurde die Sammlung gegründet und ist heute Teil des Pergamonmuseums auf der Berliner Spreeinsel. Der Name islamische Kunst hat also Tradition und führt doch in die Irre, denn es sind eher wenig sakrale Gegenstände in der Sammlung.
Das ist ein historischer Begriff und wir haben uns natürlich tausendmal schon überlegt, wie wir uns anders nennen würden. Der Begriff Islam ist hier etwas zu kurz, wenn man ihn versteht, als Religion. Er bezeichnet eigentlich einen Kulturraum. Eigentlich müsste man das als Museum für Kunst und Kultur islamisch geprägter Gesellschaften bezeichnen, das ist ein bisschen lang.
Sagt Museumsdirektor und Islamwissenschaftler Stefan Weber. Zu sehen sind in seinem Haus zwar auch Koranausgaben und Gegenstände aus Moscheen, die Mehrzahl der 93.000 Objekte aus dem Museumsdepot sind weltlicher Natur. Während die religiöse christliche Kunst unter anderem auch die direkte Verehrung Gottes beinhaltet, gäbe es keine Gottesdarstellungen in der religiösen Kunst islamischer Traditionen, sagt Weber. Aber in tausenden Inschriften und Kalligraphien werde Gott genannt und verehrt. Der Prophet Mohammed hingegen werde schon dargestellt, genauso wie Jesus. Die meisten Exponate der Ausstellung stammen aus dem Kulturraum des Nahen Ostens oder aus Zentralasien, Nordafrika bis Spanien. Der größte Schatz ist beispielsweise eine Palastmauer, eine Schenkung des osmanischen Sultans Abdülhamid II. An den deutschen Kaiser Wilhelm II.
Wer denkt schon, dass wir in Berlin einen richtigen Kalifenpalast haben, einen riesengroßen sogar? Das größte Stück islamischer Kunst in irgendeinem Museum, das ist die Schatterfassade.
Im Museum steht diese reich verzierte 33 Meter lange Mauer, die aus dem jordanischen Wüstenschloss Mshatta stammt, erbaut um 744 nach Christus, also Kunst aus der Frühzeit des Islams. Diese Rarität war der Grundstein des Museums. Eine stilisierte Girlande, eine Zickzacklinie mit Blumen, erkennt man von Weitem auf der Mauer. Geht man näher heran, erkennt man zwischen den fein herausgearbeiteten Weinranken fantasieartige Wesen. Die tief ausgeschnittenen Reliefs sind übersät mit Motiven aus Flora und Fauna.
Dann sitzen da Perlhühner drin, mystische Wesen, Kentauren, alles, was man sich so vorstellen kann. Und das ist für uns immer schwer gewesen, das überhaupt erstmal zu fassen, wenn da davor steht, weil da so viele Sachen gleichzeitig passieren.
An anderer Stelle flankieren zwei mythische Wesen eine Vase, umrundet von Weinranken, wie man sie aus byzantinischen Mosaiken in Kirchen kennt. Auf der linken Seite der Vase steht ein Greif, ein geflügeltes Mischwesen mit Löwenkörper und Adlerkopf.
Aber rechts sitzt dann ein komisches Vieh, das hat so einen Katzenhundekopf mit einem Pfauenschwanz ohne Hinterläufe und ist geflügelt und sieht wirklich sehr komisch aus. Und das ist bekannt aus der iranischen, altiranischen Kultur, ist ein Senmurf, das war der Vogel, der auf dem Paradiesbaum saß und die Lebenssamen über die Weltenmeere trug im Zarathustrismus. Und das ist sowas von der Formsprache antik, von den Elementen vollkommen multikulti.
In der frühislamischen Zeit fließen alle spätantiken Stile zusammen, sagt Stefan Weber. Byzantinische, altpersische, ägyptisch-koptische Elemente und Figuren. Ein Schmelztiegel aller Kulturen, das war neu und das Kennzeichen der Kunst in diesem neuen Reich der Muslime ab dem 8. Jahrhundert. Was ursprünglich damit ausgedrückt werden sollte, darüber kann nur spekuliert werden. Schriftliche Quellen gibt es erst Jahrhunderte später.
Aber wir können es gut denken, dass hier verschiedene Bedeutungstraditionen überlagert sind. Und dass man sowohl noch das Göttliche bei der Weinranke sehen kann, also Zeichen auch des Göttlichen in der Schöpfung, aber es vielleicht auch dann in anderen Blickweisen dann mehr nur die Schöpfung und die Freude an der Schöpfung, die Fülle ist. Vielleicht wollte der Kalifa nur zeigen, guck mal, hier in meinem Land, das blüht prächtig und hier ist alles in bester Ordnung, hier lebt alles nebeneinander.
Dieses Nebeneinander von Stilen und Kulturen findet sich auch in einigen mittelalterlichen Empfangs- oder Wohnzimmern aus Syrien. Etwa die Holzvertäfelung aus dem Aleppo-Haus, das um 1600 entstanden ist. In Aleppo lebten seit Jahrhunderten Muslime, Christen und Juden nebeneinander.
Da ist unglaublich viel drauf zu sehen. Es ist ein christliches Wohnhaus mit von einem vielleicht armenischen Christen, wir wissen es nicht genau. Das Haus kennen wir auch, das ist leider im Krieg sehr beschädigt. An diesen Wänden zeigen sich Sinnsprüche verschiedenster Art, Psalmen, aber auch lustige Sprüche, Dichtungen und wunderbare Malerei, die so den Ton de Raison der damaligen Zeit haben.
Bilder zeigen den heiligen Georg zu Pferd oder auch tanzende Derwische. Gleich mehrmals ist Maria mit dem Jesuskind zu sehen. Darstellungen des jüdischen Tempels erinnern an die schönste Moschee aus dem damaligen Aleppo. Kleidung und Formen entstammen islamischer Buchkunst. Die Gestalten aus der Bibel haben goldene Heiligenscheine, sowohl rund als auch in Flammenform.
Der Nimbus ist ein Feuernimbus, der von den Bodhisattvas aus Zentralasien übernommen worden ist und dann in die islamische Kunst übergegangen ist. Und das Zimmer ist unglaublich vielschichtig an Elementen aus verschiedenen Kunsttraditionen, aber auch von den Bedeutungsebenen.
Solche Häuser ließen sich Christen genauso bauen wie Muslime oder Juden. Es waren plurale Gesellschaften, die sich über die verschiedenen Jahrhunderte auch gleicher Kunstsprache bedienten, sagt Weber. Heute sind Teile der Altstadt von Aleppo völlig zerstört. Das Museum für islamische Kunst unterstützt die Forscher beim Netzwerken, stellt Archivmaterial für eine künftige Wiederherstellung der zerstörten Kulturdenkmäler bereit. Aleppo steht im Fokus mit seiner 6000 Jahre alten Geschichte.
Das ist ja die älteste durchgehend bewohnte Stadt der Welt, eine unglaublich wichtige Stadt, sowas wie Barcelona oder wie Florenz, die in Teilen zerstört ist. Und mit diesem Netzwerk können wir jetzt all das Wissen, was wir über Jahrzehnte zusammengetragen haben, in den verschiedenen Archiven, in digitale Archive bringen, die dann wieder zur Verfügung stehen für den Wiederaufbau.
Die Frage der Herkunft der Kunstobjekte, wo und wie sie eingekauft wurden, ist für das Museum heute wichtig. Unbedenklich erscheint die Objektgeschichte des Aleppo-Zimmers. Es wurde 1912 erworben, nach der Modernisierung des Wohnhauses. Auch die Schenkung der Palastmauer sei rechtlich unbedenklich.
Andere Objekte sind aber auf den Kunstmarkt gekommen, ohne dass wir genau wissen, woher sie kommen. Und natürlich gibt es auch dunkle Flecken, die wir gerade auch prüfen, zum Beispiel Käufe auf dem Kunstmarkt in Paris während des Zweiten Weltkriegs oder eines jüdischen Freundes des Museums, der Chef der Dresdner Bank, wo wir auf einmal feststellen konnten, dass die Objekte direkt nachdem er in die Enteignung gezwungen worden ist, auch bei uns im Museum welche sind. In solchen Dingen müssen wir auch nachgehen.
Die Sicht auf diese alten Objekte ist sehr unterschiedlich. Manche glauben, dass die Kunst gerettet ist, wenn sie im Museum steht. Im Bürgerkrieg in Syrien wurde vieles zerstört. Aber auch im Westen gab es Zerstörungen in den Weltkriegen. Und der Großteil der Sammlungen ist in Depots aufbewahrt. Nur die absoluten Highlights sind in Ausstellungen zu sehen. Wer sich die Kunstschätze des Islamischen Museums in Berlin noch ansehen will, sollte sich nicht zu viel Zeit lassen.
2022 schließen wir und eröffnen 2026 auf fast dreifach so großer Fläche im Nordflügel des Bergamo Museums und können dann auch mehr als doppelt so viele Objekte zeigen.
Inzwischen werden auch Teile des alten Wüstenschlosses der Mschatta-Fassade restauriert. Ein Teil wurde nämlich in Deutschland im Zweiten Weltkrieg von einer Bombe getroffen und mit einem Mörtel zusammengeflickt, der den Stein zerfrisst. Geplant ist für die Restaurierung eine Schaubaustelle. Aber wenn es nicht gelingt, den Staub in Schleusen abzufangen, dann muss das Museum schon früher schließen, mindestens 4 Jahre lang.
Das Museum für islamische Kunst in Berlin ist jetzt wieder geöffnet. Mechtel Klein war für uns dort.